Hallo und willkommen zum Auer-Podcast. Ja, wir sind schon mit einem sehr emotionalen Moment heute reingestartet. Das 4:3 gegen Regensburg am letzten Samstag. Das war auf jeden Fall ein krasser Moment für alle, die im Stadion waren. Wahrscheinlich auch für alle, die außerhalb vom Fernseher zugeschaut haben. Heute nehmen wir wieder eine neue Folge auf. Heute Folge 86 mit Florian. Hallo.
Glück auf.
Tobias. Hi.
Hi.
Und mir, Martin. Ja, bevor wir dann gleich zum Regensburg-Spiel kommen, wollte ich mit euch ein kleines Smalltalk-Thema besprechen. Und zwar, Tobias, was macht denn für dich eine gute Torhymne aus?
Na, dass sie einfach so diese Stimmung transportiert und dass sie einfach so diesen, den Moment einfach jetzt so transportiert, so wenn man getroffen hat und dann alle irgendwie miteinander feiern können.
Und ist es für dich wichtig, dass der Verein eine einzigartige Torhymne hat oder kann es auch was, sagen wir mal, Bekanntes sein?
Ich glaube, wenn es was Einzigartiges ist, dann ist das schon ziemlich geil.
Florian, wie siehst du das?
Ich finde, das muss nicht was Einzigartiges sein. Es kann auch einfach eine sehr schmissige, emotionale Torhymne sein, die dann die Leute mitnimmt.
Hast du ein Beispiel für eine gute Torhymne?
Ja, für mich ist besonders die Torhymne von Eintracht Frankfurt einfach in Erinnerung. Da war ich öfter mal im Stadion und die haben ja auch dieses Kavallerie-Light-Overtür, das ist eben so, das ist sehr cool auf jeden Fall. Da habe ich sehr viele Erinnerungen.
Ich muss dich korrigieren, die haben, du hast gerade den Kang-Kang gemacht, die haben auch so eine Overtüre einfach, ne?
Genau, haben wir zu viel drüber geschwätzt gerade, ne?
Ja. Ja, also ich wollte nämlich nochmal darüber reden, weil es ist mir bei der TSG Hoffenheim wieder so aufgefallen. Ich weiß nicht, Tobias, kennst du die Torhymne der TSG Hoffenheim?
Wahrscheinlich nicht, aber ist wahrscheinlich auch besser so.
Du, Florian?
Ja, ich habe sie mir eben nochmal angehört, aber jetzt, ja.
Ja, das ist nämlich, das Lied heißt 7 Tage lang und das ist eigentlich ein niederländisches Lied und ursprünglich sogar ein bretonisches Lied, das Lied des Cidre. Und das ist ja auch immer ganz interessant, dass so ein Lied dann in so einen anderen Kontext irgendwie genommen wird. Also das geht ja so, was wollen wir trinken 7 Tage lang? Und das ist ja auch bekannt von Scooter im Lied How Much Is The Fish? Das kennst du wahrscheinlich aber wieder, Tobias.
Natürlich, also das ist doch so ganz, ganz billiger Techno, also.
Und das finde ich ja dann schon interessant, dass man, wie viel man dann auch samplet. Und Florian, das hat sie ja gerade schon angesprochen. Das ist ja auch der Kankan. Das ist ja auch eine ganz, ganz bekannte Torhymne. Mir würden da direkt Bayern einfallen und VfL Bochum, die das haben. Und das kommt ja auch aus dem 19. Jahrhundert schon. Und wird ja bis heute auch als Tanz im Moulin Rouge in Paris durchgeführt. Also das ist eigentlich schon sehr interessant, woher das teilweise so im Kontext kommt. Wie findet ihr denn die Auer-Torhymne?
Ich finde die sehr, sehr volkstümlich, muss ich sagen. Aber ich finde, es passt auch gut zu Auer im Moment.
Und du, Florian?
Ja, die passt auf jeden Fall. Die gehört zu dem Verein.
Ja, finde ich auch. Also das haben wir jetzt ja nicht mehr gehört in einem Einspieler. Aber ich finde, das ist schon was Einzigartiges. Ja. Gut, um es abzuschließen, hast du noch eine ganz, ganz schlimme Torhymne für uns, Florian, die sich alle nochmal anhören sollten?
Ja, die Torhymne von Ingolstadt auf jeden Fall. Die erinnert mich sofort an Eishockey.
Weil es IAIAIAOs, ja?
Genau.
Ja, und natürlich auch einer unserer nächsten Gegner, Wien Wiesbaden.
Ja.
Tobias, was ist es?
Ich glaube, ich habe das verdrängt.
Scooter.
Oh nein, bitte nicht Scooter.
Maria, I like it loud.
Oh Gottes Willen.
Gut, Jungs, dann schauen wir mal auf das Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Das war letzte Woche am Sonntag um 13.30 Uhr, also auch ziemlich früh. Ich bin schon um 5 Uhr gut losgefahren. Florian, hast du das Spiel verfolgt?
In Ausschnitten habe ich es verfolgt, muss ich sagen, denn nach dem Mannheim-Spiel war mir dann doch nicht so zumute, mir das 90 Minuten anzugucken.
Und du, Tobias?
Ich glaube, ich habe es mir komplett angesehen, aber es war gerade in der ersten Halbzeit jetzt kein großer Genuss, muss ich sagen.
Vielleicht nochmal die Torabfolge. In der zweiten Minute trifft Umut Tuhumschu auf Vorarbeit, glaube ich, auch von diesem Bundesligaspieler, den die im Kader hatten, ne? Also das war ja auch so ein bisschen kontrovers. Dem vorausgegangen war ein Fehler von Tristan Zobel, der da den Mitspieler gesucht hat, aber ja, da ein bisschen katastrophalen Pass gespielt hat. Und Tristan Zobel hat dann auch den Ausgleich erzielt in der 57. Minute, wobei ja auch nicht so ganz klar ist, ob er das Tor wirklich erzielt hat. Hören wir mal direkt ins Interview mit Tristan Zobel rein. Tristan Zobel, herzlichen Glückwunsch zum ersten Profitor. Wie fühlt sich das an?
Ja, danke. Ja, sehr gut und sehr erleichternd vor allem, weil ich beim Einzelnen natürlich einen Fehler gemacht habe und war froh, dass dann wieder Gleichstand war und die Jungs darunter nicht leiden mussten und dann wieder pari war.
Was ist dir da denn durch den Kopf gegangen nach dem Fehler? Also für mich sieht das so aus, dass du deinen Mitspieler wahrscheinlich gar nicht gesehen hast.
Den Mitspieler habe ich gesehen, nur ich habe leider nicht den Gegenspieler, also den Hoffenheim-Spieler hinter ihm gesehen und deswegen war es dann schwer für ihn, den Ball irgendwie zu klären. Ja, geht auf meine Kappe, aber danach muss sofort der Kopf muss nach oben und das Spiel ging ja dann noch fast 80, 85 Minuten deswegen und dafür ist kein Platz im Kopf.
Nehmen wir es mal mit zum 1:1. Der Ball, war der schon vorher drin oder hast du das so erzählt?
Ich weiß nicht genau, also ich glaube, der Ball war vorher drin, der springt an die Latte und dann glaube ich ins Tor. Pure Erleichterung, vor allem für mich und auch für die Fans vor der Kurve zu jubeln, war ein unglaubliches Gefühl und macht Lust auf mehr auf jeden Fall.
Vielleicht noch eine persönliche Frage. Heute war auch deine Familie da, hat auch ausgiebig gejubelt. Ist wahrscheinlich ein tolles Ereignis für dich.
Ja, unglaublich. Also meine Familie ist sowieso fast immer da, unterstützt mich. Darüber bin ich sehr dankbar. Und natürlich dann hier das Tor zu machen, wenn so viele dann da sind, macht mich natürlich sehr glücklich und stolz.
Du hast ja schon die Fans angesprochen. Wie fandest du den Fansupport heute? War ein Heimspiel in Hoffenheim, oder?
Ja, überragend. Ich kann es nur jede Woche wieder betonen. Die sind immer da, die pushen uns, die singen für uns und das ist wirklich nicht selbstverständlich. Deswegen wollen wir unbedingt so viel wie möglich zurückgeben. Das 1:1 ist heute gut. Wir waren sehr gut im Spiel und darauf lässt sich aufbauen. Und dann 3 Punkte gegen Regensburg. So.
3 Punkte gegen Regensburg. Was erwartest du da beim Spiel?
Ja, man hat ja gesehen, Regensburg jetzt 0:2 hinten gelegen gegen Stuttgart 2 zu Hause. Dann das Spiel noch gedreht. Also sie haben ihre Qualitäten, wird eine robuste Mannschaft, eine eklige Mannschaft. Ich kenne sie noch ein bisschen von letztem Jahr, von Zweitliga-Zeiten mit Paderborn. Haben uns auch nicht einfach getan. Und das wird ein intensives Spiel, wie jedes Drittligaspiel, hat man auch heute gesehen. Müssen wir einfach den Kampf annehmen, mutig mit Ball sein, konzentriert gegen den Ball und dann bin ich guter Dinge.
Tristan Zobel, vielen Dank. Ja, Tobias, was ist dir da durch den Kopf gegangen nach dem frühen 0:1?
Ich dachte mir so, oh nein, bitte jetzt nicht schon wieder so durch so einen individuellen Fehler, das muss doch nicht sein.
Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, wir waren noch gar nicht auf dem Platz. Also das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen, ist typisch. Also er versucht da den Ball zu Malone zu spielen, der dann in Bedrängnis ist. Aber ja, also für mich ging es dann auch schon wieder los. Jetzt fängt die ganze Scheiße schon wieder von vorne an. Aber in der ersten Halbzeit, Tobias, war doch Aue dann auch ganz schön am Drücker, den Ausgleich zu machen. Schon.
Ja, schon, aber ich fand es halt irgendwie am Ende des Tages so ein bisschen, ja, nicht so wirklich zwingend, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Also ich meine, das war so ein bisschen so, wir versuchen das irgendwie. Also ich finde, sie waren in der zweiten Halbzeit bedeutend besser.
Ja gut, wobei natürlich auch nochmal Ehlers eine Riesenchance hatte zum 1:1, ganz kurz vor der Halbzeit.
Ja, aber Ehlers, der hat ja im Moment, zumindest in dieser Saison, Tore schießen verlernt.
Das ist aber jetzt ein hartes Urteil.
Ja, aber ich meine, muss man ehrlicherweise sagen, so ich meine, der hat schon einfach gute Ideen, sag ich jetzt mal. Also so ein bisschen, so bis zum Strafraum sieht das halt immer wieder so richtig, richtig gut aus. Aber so der Torabschluss, das ist halt so ein bisschen so, da muss er noch ein bisschen dran arbeiten in der dritten Liga.
Florian, wie siehst du's?
Ja, dran arbeiten ist ein gutes Stichwort. Das sieht gut aus, aber schon schnell bei der Ballannahme wird es sehr langsam dann. Ne? Also er braucht sehr langsam, um den Ball unter Kontrolle zu bringen und dann aufs Tor zuzulaufen. Und dann sind die Abschlüsse irgendwie immer etwas unglücklich. Neben das Tor, direkt auf den Torhüter drauf. Ich glaube, da kann er einfach noch einiges lernen.
Hören wir mal rein, was Yannick Ehlers zum Spiel zu sagen hat. Yannick Ehlers heute ein 1:1 bei der TSG Hoffenheim 2. Es war ein wichtiger Ausgleichstreffer, oder?
Ja, definitiv. Ich glaube, den haben wir uns auch ein Stück weit erarbeitet. Klar, wir kommen sehr schlecht in die Partie mit einem Fehler. Ja, geben wir sozusagen das 1:0. Dann fand ich aber, dass wir uns sehr, sehr gut gefangen haben, auch viele Torchancen herausgespielt haben, immer versucht haben, in die Tiefe zu kommen, über Standards zu kommen. Hatten auch in der ersten Halbzeit, finde ich, 1-2 Möglichkeiten, wo wir hätten ein Tor verdient gehabt. Und dann, es ist umso erleichternd, wenn wir dann das 1-1 machen, hatten, glaube ich, dann vielleicht, wenn wir ein bisschen die Kontersituation ein bisschen besser ausspielen, können wir vielleicht sogar noch 2-1 machen, hatten dann hinten raus vielleicht ein, zwei auch mal Glück, wo Martin uns dann nochmal ins Spiel hält, wo der eine über außen durchkommt, aber ich glaube, im Ganzen können wir eigentlich sehr zufrieden sein mit unserer Leistung.
Nach der schwachen Leistung gegen Waldhof Mannheim heute auch ein wichtiger Punkt gewinnen. Wie fandst du den Fansupport heute?
Ja, also wie gesagt, die Fans sind immer da, egal ob heim oder auswärts. Und vor allen Dingen nach so einem Spiel zu Hause, dass noch dass so viele Fans dann mit nach Hoffenheim reisen, ist schon außergewöhnlich. Und ich glaube, das pusht uns auch nochmal dann und gibt uns nochmal so auch hinten raus, wenn die nochmal die Fangesänge anstimmen. Ich glaube, hinten raus ist es nochmal dann ein extra Push für uns, nochmal Gas zu geben, dem was zurückzugeben für die weite Fahrt dann.
Es geht ja schon am Samstag zu Hause weiter gegen Jan Ringsburg. Was erwartest du da?
Ja, eigentlich müssen wir daran anknüpfen, wo wir heute aufgehört haben, übers Kämpferisch kommen. Vielleicht dann die eine oder andere Situation besser ausspielen und dann eben halt uns noch mehr belohnen dafür, für den Aufwand, den wir betreiben. Ich glaube aber, mit Regensburg kommt jetzt auch eine Mannschaft, die haben jetzt auch mal wieder gewonnen, hatten auch eine Durchstrecke. Aber ich glaube, zu Hause müssen wir einfach wieder das Gesicht zeigen, was wir eigentlich immer zeigen wollen. Wir kommen über Kampf, Leidenschaft zu Hause, über die Fans und dann der Rest kommt dann von alleine.
Yannick Ehlers, vielen Dank.
Bitteschön.
Ja, Florian, wir haben es gerade schon gehört, wie wichtig Fans sind. Kannst du dir vorstellen, dass Yannick Ehlers und vielleicht auch Tristan Zobel, für die ist das ja was ganz Neues, so vor vielen Fans zu spielen? Ich meine, die kommen von den zweiten Mannschaften.
Ja, auf jeden Fall ist das was Neues für die. Die nehmen das, glaube ich, wirklich wahr und freuen sich, das auch vor Fans zu spielen zu können. Das ist vielleicht auch etwas, was dann im Moment auch noch vielleicht für die eine oder andere Nervosität sorgt, wo sie einfach eben noch nicht so abgeklärt sind. Denn machen wir uns nichts vor, ne? Paderborn 2 und Bremen 2, die spielen vielleicht vor 400 oder Paderborn in einem Derby, dann Derby in Anführungszeichen gegen Lippstadt oder Gütersloh, spielen sie mal vor 1000 Zuschauern. Ja, das ist was ganz anderes. Und bei den anderen Vereinen, Gastspiele in der Regionalliga sind ja jetzt auch keine, zumindest Regionalliga Nordost und West.
Ja,
nicht immer die größten Zuschauermagneten.
Also ich finde es aber schon richtig krass. Also bei Tristan sieht man so, wie die Last von ihm abfällt und der erstmal vor die Fans rennt. Also wenn ihr euch die Videos da anguckt, also da ist es natürlich auch eine krasse Genugtuung, dass man dann auch vorm Blog irgendwie jubeln kann.
Auf jeden Fall, dann nutzt man das auch. Dann kann man, also, ne, ist eine Belastung oder eine Herausforderung, aber man kann dann auch, wenn man dann den Fehler wettmacht, sich umso mehr freuen. Und ich glaube, er hat ja auch er spielt jetzt die ganze Zeit, scheint irgendwie auch eine wichtige Rolle zu spielen. Da freut man sich natürlich.
Ja, und er hatte die Familie natürlich auch vor Ort und noch ein paar alte Kollegen da vom Rot-Weiß Koblenz. Bei Rot-Weiß Koblenz, wisst ihr, mit wem er da zusammengespielt hat?
Nein.
Tim Kipps, der war der Keeper damals bei Rot-Weiß Koblenz. Der müsste auch ausgeliehen gewesen sein. Aber auf jeden Fall hat er da auch schon bei Hoffenheim gespielt. Also das habe ich in der Recherche nochmal geschaut, wer überhaupt mal gegen die TSG Hoffenheim 2 gespielt hatte von uns. Aber ja, das war dann noch alte Regionalliga-Zeiten. Zum Spiel generell könnte man natürlich auch nochmal sagen, überragend natürlich nach so einer schwachen Leistung gegen Waldhof Mannheim, 600 Auswärtsfans, also die Auer waren auf jeden Fall deutlich in der Überzahl. Habt ihr die Geschichte mit dem Bus mitbekommen?
Ja, das habe ich mitbekommen, dass sie uns irgendwie unseren Bus beschmiert hatten, irgendwie so die Nacht vorher, aber dass wir den ja nochmal viel, viel schöner gemacht haben.
Ja. Es ist natürlich auch eine kuriose Situation, dass Waldhof Mannheim hatte ja auch bei dem Heimspiel, Florian, da hatte ich auch schon zu dir gesagt, die hatten auch so eine Aue-Schweinefahne oder so mit. Also sie versuchen irgendwie seit Jahr und Tag Aue auch zu provozieren.
Ja, ich hatte das, glaube ich, letztes Jahr beim Gastspiel vom Waldhof auch schon dann im Fernsehen gesehen und ein Foto gemacht und dir geschickt. Du warst im Stadion und da frage ich mich wirklich, wo diese Rivalität einfach herkommt.
Ja, wahrscheinlich einfach gegen alle. Also was ich noch gehört habe aus dem Gästeblock, muss es wohl relativ schwierig gewesen sein mit der ganzen Versorgung, Getränke und so weiter. Also finde ich dann auch immer krass, wie dann so Profivereine auch davon überrascht sind, dass dann nochmal mehr Gästefans kommen, als was im Vorverkauf so weggegangen ist. Also ich meine, Florian hat ja auch schon häufig drüber gesprochen, gerade im Südwesten kommen ja dann auch mal relativ viele Leute noch spontan.
Im Exil-Auer hast du ja da im Südwesten, in Bayern, Baden-Württemberg, aber auch im jetzt hier im nordrhein-westfälischen Raum ist ja immer dann 200-300, die dann je nach Wetter oder wie es halt einfach dann passt, doch fahren.
Ja, absolut. Tobias, hast du noch was zum Spiel? Ist ja noch spielerisch was aufgefallen? Also müssen wir damit jetzt zufrieden sein oder ist ein Punkt eigentlich nicht auch ein bisschen zu wenig gewesen? Also klar, ich finde, Hoffenheim hatte ein paar gute Chancen, auch noch mehr Tore zu machen, aber Aue ja genauso. Also gerade noch mal am Ende hätte man ja durchaus auch noch mal auf das 2-1 gehen können, oder nicht?
Naja, also meiner Meinung nach, ich glaube, können wir schon mit dem 1-1 schon ziemlich gut zufrieden sein, weil ich ja irgendwie auch schon denke, so ein bisschen, weil Aue ist ja auswärts ja immer irgendwie auch ein bisschen schwach und ich denke halt, das selbst das 1-1 ist ja nun doch auch ein bisschen glücklich gefallen. Also ich meine, Tristan, ich habe ihn ja wirklich sehr, sehr gern und ich meine, der stochert den ja auch irgendwie rein. Also ich glaube, am Ende können wir mit dem 1-1 ja auswärts schon ziemlich zufrieden sein.
Florian, wie siehst du es? Woher kommt diese Auswärtsschwäche?
Tja, woher kommt die Auswärtsschwäche? An den Fans kann es nicht liegen, ne? Also die sind ja auch da. Das ist irgendwie seit Jahr und Tag irgendwie nicht unser Ding. Und ich kann es dir nicht sagen.
Aber ich weiß nicht, ist mir auch ein bisschen viel Küchenpsychologie. Aber das habe ich heute im MDR-Podcast in Bezug auf Dynamo Dresden gehört, dass ja auch diese ganzen Gästefans dann immer so eine Belastung seien für Spieler, wo ich mir dann so denke, also was ist das denn für eine Belastung, wenn ich überall dann auch ein Heimspiel bekommen habe? Oder Tobias, also das finde ich ein bisschen merkwürdige Diskussion, dass Fans eine Last sein können für Spieler.
Naja, ich glaube halt so ein bisschen, dass es halt so ist, dass die Leute eben dann so ein bisschen, dass die Spieler dann so ein bisschen so ganz, ganz große Erwartungen haben und denken so, oh Gott, jetzt muss ich hier besonders performen und die sind jetzt hier irgendwie 300, 400, 500, 600 Kilometer gefahren. Also ich glaube, das kann schon eine Belastung darstellen, aber ich glaube einfach auch, dass wenn du nicht deine gewohnten Abläufe hast als Profispieler, dass das, glaube ich, am Ende des Tages auch die größere Belastung darstellt.
Ja, und muss man es nicht auch differenzierter sehen? Ich meine, Hoffenheim ist jetzt bis jetzt auch wirklich eine sehr spielstarke Mannschaft, was sie auch gezeigt haben. Und da haben wir uns ganz gut geschlagen. Wenn ich an auswärts in Aachen denke, unter der Woche, da war es halt auch die Anreise. Das spielt ja auch oftmals für uns eine Rolle, weil wir viele lange Auswärtsfahrten haben. Das kommt, glaube ich, auch dazu.
Wobei, man muss ja sagen, in Aachen war das Spiel schlechter als gegen Hoffenheim jetzt. Wenn man ehrlich ist.
Ja, aber da war ja auch die Anreise, also in Aachen war die Anreise auch weiter. Sie haben ja schlechter gespielt. Also ich finde, in Aachen gab es ja jetzt auch mehr Gründe, so grundsätzlich, dass sie schlechter spielen. Du hast halt durch Glück den Sieg geholt, muss man sagen. Und in Hoffenheim haben sie eigentlich insgesamt okay gespielt. Und es ist nicht so eine, was, zweite Minute war das Gegentor?
Ja.
Ja, da denkst du ja schon, es passiert sowas wie im Frühjahr in Ferl, wo du dann da abgewatscht wirst und gar keine Chance hast.
Ja, absolut. Ja, also nochmal zusammenzufassen, für mich die Geschichte des Spiels ist natürlich Tristan Zobel, der erst diesen Riesenfehler macht und am Ende dann den Ausgleich und natürlich auch für ihn nochmal besonders krass, dass er natürlich dann auch seine Familie dabei hat. Klar, bei der Distanz sind die wahrscheinlich auch nicht bei jedem Spiel und ja, hatte ich ihn ja auch im Interview gefragt, er hatte dann ja auch wirklich, wirklich einige Bekannte und Freunde dann und Familie dann da, also was für ein schöner Abschluss dann auch für ihn, um dann nochmal den Fehler gut zu machen. Ja, die hatten ja auch schon einen Ausblick gegeben, Tristan Zobel und Yannick Ehlers in den Interviews jeweils. Ich fand es auch interessant, wie viel Insights man so als Spieler auch immer für das nächste Spiel schon hat, dass man eine Vorstellung hat, wie das nächste Spiel aussehen könnte. Aber es kam dann ja doch irgendwie alles anders gegen den Jahn, oder Florian?
Ja, das ist ein vollkommen verrücktes Spiel. Ich habe die letzten anderthalb Tage immer wieder mal drüber nachgedacht, was sind so die Punkte, die man von dem Spiel erzählen kann? Man kann eigentlich ganz viele Dinge erzählen, ne? Also kann ja erzählen erstmal, dass ein Spieler da ausgewechselt wird, weil er zweimal einen voll ins Gesicht geschossen bekommt. Umstrittene Szene in der, 84. Minute, wo wir auch vielleicht einen Elfmeter hätten bekommen können. Krankes Spiel einfach nur.
Was ist bei dir vor allen Dingen hängen geblieben, Tobi?
Naja, dass es einfach ein völlig irres Spiel war, wo ich auch fast schon mehrfach irgendwie ausschalten wollte, wo ich dachte so, fuck, die lagen jetzt zweimal in Führung und irgendwie jetzt liegen jetzt wieder hinten und das war so ein bisschen, also das war ein absolut irres Spiel, das hat mich so ein bisschen so auch an Nürnberg erinnert, aber Also es war so ein bisschen, boah, wie soll ich das sagen? Ich kann es gar nicht in so richtigen Worte fassen. Es war so, es war einfach nur irre. Und es war so ein Spiel, wo ich dann am Ende das Gefühl hatte, so das Stadion fliegt jetzt irgendwie weg.
Warst du gegen Nürnberg damals im Stadion?
Ja, natürlich war ich im Stadion. Da gibt es doch diesen legendären Live-Mitschnitt von mir.
Ach, erzähl mal.
Natürlich, wo Martin Mennel so diesen Elfmeter hält in der 94. Minute.
Aber was ist auf dem Ausschnitt? Können wir den mal irgendwann hören oder sehen?
Den haben wir jetzt schon mehrfach vorgespielt, Martin.
Echt?
Ja, natürlich. Also wir machen das jetzt, das ist ja schon seit 5 Jahren, aber den haben wir jetzt schon mehrfach vorgespielt hier, diesen Ausschnitt.
Okay, dann stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Passiert.
Gehen wir nochmal in die Chronologie rein. 45 plus 1 schießt Erik Majeczak das 1-0, dann in der 45. plus 6 Hottmann das 1-1, Julian Guttau 54. Minute 2-1, Stolze 60. Minute 2-2, dann kommt die kalte Dusche durch Bauer 86. Minute, Jonas Fabisch, hier steht 88. Minute sogar, 3-3 und Erik Weinhauer quasi mit dem Schlusspfiff 4-3, 96. Minute vor 8.537 Zuschauern, damit auch ein sehr gut besuchte Spiel und natürlich auch nochmal eine der, neben dem 4-3, eine der strittigen Szenen, das Foul von Erik Majeczak, dann in der, das mutmaßliche Foul von Erik Majeczak in der Nachspielzeit war es fast. Florian, was dachtest du? Jetzt gibt's Elfmeter, oder?
Ja, ich war mir ziemlich sicher, es gibt Elfmeter, weil der Schiedsrichter vorher auch so bisschen seltsam gepfiffen hat, dachte ich so, jetzt macht er so eine Konzession, was heißt eine Konzession, gibt er den Elfmeter, aber da war ich sehr überrascht, dass es nichts gegeben hat. Aber selbst in den Videobildern kann man natürlich auch Argumente dafür finden, dass man ihn nicht zwingend geben muss.
Ja, wobei ich würde jetzt sagen, die stehen beide gut, also der Assistent und der Schiedsrichter, meiner Meinung nach, sie müssen es ja sowieso direkt entscheiden, aber sie haben es ja auch direkt bewertet. Und von daher, gut, haben wir dann vielleicht Glück gehabt. Und dann kam natürlich die Entladung. Erik Weinhauer. Tobias, wir hatten es ja auch so ein bisschen gespoilert, ne? Erik Weinhauer?
Ja, ich hab ihn ja immer wieder kritisiert und habe gesagt so, reicht das jetzt für die dritte Liga und muss er sich da so ein bisschen steigern? Aber vielleicht hat er das jetzt ja gehört und hat deswegen noch extra ein paar Prozentpunkte mehr reingehauen, weil er hat ja eine Vorlage gegeben und ein Tor geschossen.
Na, ich dachte jetzt auch beim Sachsen-Pokalspiel, da hat er doch auch durchaus gesagt, man muss den Spielern ja auch mal Zeit geben.
Ja, das ist richtig und offensichtlich hat er die Zeit jetzt ja auch gehabt.
Hören wir mal rein, was Erik Weinhauer zum Spiel zu sagen hat.
Das Timing und geht hoch und genau in dem Moment gehe ich so über den Weg von einem anderen, kreuze eben so Richtung Strafraum und habe dann einfach versucht, den Ball aufs Tor zu bringen. Und war natürlich dann auch ein bisschen glücklich, dass er genau durch die Beine geht. Aber ich habe ihn trotzdem relativ satt getroffen. Bisschen Glück gehört dazu und dann ist es umso schöner, dass dann halt der Siegtreffer ist, weil man dann sieht, dass die ganze Bank auf den Sprung kommt und hinten rankommt. Von daher war schon für mich ein unvergesslicher Moment, aber trotzdem nur 3 Punkte, also nächste Woche muss es weitergehen.
Aber trotzdem war es eine ziemliche Brechstange generell von euch gewesen, ne? Der Trainer natürlich auch mit seinen Wechseln auch all in gegangen, ne? Also hat er offensiv alles das nahezu
da gebracht, was er bringen konnte. Ja, ich weiß nicht, bis wann waren das? 3-3, 82?
87.
Ach, 87.
86, 86.
Ach, okay, also sogar noch später. Ja, der Typ muss natürlich dann all in gehen, ja, weil wir brauchen es ja nicht drum rumreden. Momentan ist es schwierig und wir standen vor dem Spiel auf dem 18. Er musste dann manchmal auch Risiko gehen und hat sich heute gelohnt, ja.
Ich hatte den Trainer auch zur Pressekonferenz gefragt gehabt. Bisher haben es mit Stürmertoren und so ein bisschen schwer getan gehabt. Ist jetzt vielleicht auch mal dieser Ketchup-Flaschen-Effekt auch vielleicht dann auch gerade bei dir, dass er sich mal einstellt?
Ich hoffe es natürlich. Klar wäre es schön, wenn dann einmal alles klappt. Das hatte ich ja letztes Jahr. Aber dafür haben wir natürlich, auch wenn wir momentan wenig Tore von den Offensivspielern sehen, haben wir umso mehr von den Defensivspielern, ist auch nicht verkehrt. Und ich meine, wir haben trotzdem heute 4 Tore gemacht. Das war das erste Mal, dass wir 4 Tore gemacht haben. Ich glaube, wir haben vorher nicht einmal 3 gemacht. Also
musstet ihr aber heute.
Heute musstest du 4 Tore, richtig, heute musstest du 4 machen und das haben wir gemacht und von daher passt das.
Wie wichtig ist das dann auch gerade, dass man so ein Spiel dreht, dann auch gerade für die Moral, dass man aus so einem 2-3 wirkt? Es ist ja ein 6-Punkte-Spiel gewesen.
Absolut.
Muss ja nichts vormachen.
Absolut. Ja, es ist extrem wichtig. Aber es sind trotzdem, wie gesagt, nur 3 Punkte. Nächste Woche in Verl wird auch wieder schwer und wir haben jetzt trotzdem noch nicht so viel Luft, dass wir sagen können, okay, wir können mal aufatmen, sondern wir müssen weitermachen und nächste Woche möglichst auch was mitnehmen aus Verl.
Machen wir da erstmal Stopp. Ja, Florian, in welcher Minute war denn erst das der Ausgleich?
Also bei mir steht 86. Minute.
Ich habe hier gerade beim eher 88. Minute gelesen, aber im Endeffekt ist es ja auch egal. Also der Ausgleich fällt kurz vor Schluss durch Jona Fabisch. Da waren noch einige spannende Punkte dabei. Florian, was ist dir am meisten hängen geblieben?
Beim Interview jetzt?
Ja.
Ja, okay. Ich finde auf jeden Fall interessant, dass Erik nochmal die Tore der Defensivspieler benennt. Also, dass er sagt, wir schießen ja relativ wenig Tore, aber also zumindest Stürmertore, und dass unsere Defensivspieler eben viele Tore schießen, das finde ich auch interessant, auf jeden Fall als Perspektive.
Und du, Tobias?
Naja, ich glaube zumindest zeigt er sich ja da auch in gewisser Weise auch selbstkritisch, indem er ja sagt, so letzte Saison, da hat es ja auch ein bisschen besser geklappt, und heute hat es ja erst noch nach dem 14., 15. Spieltag erst geklappt. Also ich meine, ich glaube, er wusste halt auch, dass er sich steigern muss.
Ja, aber ich nehme ihn sowieso immer sehr selbstkritisch wahr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber selbst bei dem Glenovan-Spiel war er ja mit dem 2 Toren, die er da gemacht hat, nicht sehr zufrieden. Oder er hat ja dann auch gesagt, ja, als ich ihn gefragt habe, es gibt hohe Erwartungen an dich, da hat er ja auch erstmal ein bisschen tief gestapelt. Gehört ja vielleicht auch zu seiner Attitüde so, Florian, oder nicht?
Ja, das ist, glaube ich, so. Er ist jemand, der sehr reflektiert ist, scheinbar nachdenkend ist, denn er macht ja auch den Blick schon Richtung Fairspiel und sagt, es sind aber auch nur 3 Punkte, also auch wenn das natürlich ein wichtiger Sieg war. Also er ist sehr abwägend und hat viele Dinge so im Blick, die er da auch im Gespräch dann eben unterbringt.
Und die Frage vom Kollegen Thiele, Michael Thiele, da können wir auch nochmal sagen, von Tag 24 hat er die Frage gestellt, ist jetzt der Ketchup-Flasche geöffnet? Tobias, was denkst du?
Ich glaube eher nicht.
Du glaubst also weiter wenig Stürmertore, oder ist jetzt Marcel Bär wieder da?
Naja, aber Marcel Bär muss ja auch jetzt wieder irgendwie in Form kommen. Insofern, ich glaube halt schon irgendwie, das wird schon noch ein paar Spieltage dauern, bis auch Marcel Bär jetzt wieder in Form ist.
Wobei, ich muss aber nochmal sagen, aus der Stadionperspektive, irgendwie als der Wechsel für Marcel Bär kam, dann wurde ja auch den Dreifachwechsel gemacht, also was Michael Thiele jetzt ja auch als Brechstange bezeichnet hat, kann man ja auch so sehen, wenn man dreifach wechselt. Ich glaube, Weinhauer war noch dabei und den dritten weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf.
Bornstein,
oder, ne?
Oder Taschi.
Ja, ich glaube Taschi sogar. Aber also, ich meine, was soll denn Hertel auch machen? Er muss ja auch irgendwie All-In gehen, er muss ja auch alles versuchen.
Definitiv, er hat ja ganz viele Stürmer auf der Bank gehabt und ich frage mich jetzt so ein bisschen schon mit Ausblick in die nächsten Spiele, wie sich die Offensive dann wirklich gestalten wird. Denn Weinau hat ein Tor geschossen, Bornschan hat 2 Vorlagen gegeben. Aber ja, was ist mit Marcel Bär? Der wird natürlich erstmal noch langsam ran an die Mannschaft kommen. Bornschan auch keine 60, 70 Minuten. Aber das wird schon spannend werden.
Naja, ich glaube so, ich meine, der Hertel wird jetzt, glaube ich, die nächsten Spiele jetzt vermutlich jetzt erstmal so weiterspielen, wie er jetzt so gespielt hat. Der wird jetzt vielleicht eher auch vielleicht mal gucken, dass er ein bisschen so variieren kann. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird er jetzt so weiterspielen, wie er jetzt bisher gespielt hat.
Ja, denke ich auch. Hertel ist jetzt nicht unbedingt der Trainer, der besonders viel wechselt, gerade wenn es jetzt keine Verletzungen oder Sperren oder sowas gibt. Aber noch schlimmer war eigentlich nur Pavel Dotschev mit seiner Stammformation. Da hätten wir ja gar nicht mehr als 13 Spieler gebraucht eigentlich. Wenn ich mal ein bisschen ketzerisch sein darf.
Ja, aber Pavel, das ist ja auch die Mutti der dritten Liga.
Ich finde es immer sehr interessant, dass Pavel Dotschev noch keinen neuen Verein hat. Er hat sich ja auch so ein bisschen selber ins Spiel gebracht.
Naja, aber ich glaube, so ein bisschen so Pavel Dotschev, ich glaube, der will jetzt vielleicht auch ein bisschen Ruhe haben und so ein bisschen, und ich meine, der wird jetzt auch sein Geld jetzt auch reinhaben.
Hören wir nochmal, wie das Interview mit Erik Weinhauer weiterging.
Was muss man trotzdem generell machen, um vielleicht diese defensive Anfälligkeit abzulegen? Also wenn du, wie gesagt, du kannst nicht jedes Mal 3 Gegentore ausgleichen.
Das ist richtig, aber ich meine, muss man ja auch dazu sagen, natürlich hatten wir schon einige Gegentore bisher bekommen, aber wir hatten auch schon viele Spiele, wo wir die Null gehalten haben. Also ich habe jetzt ja nicht genau im Kopf, wie viele, aber es waren ja doch schon 3-4 Mal bestimmt haben wir zu Null gespielt. Wir haben einmal 4 Gegentore in Saarbrücken bekommen. Sonst war es ja eigentlich immer relativ stabil. Letzte Woche gegen Hoffenheim, die Saison schon mal 5 oder 6 Tore gemacht haben, nur 1 bekommen. Das gleich am Anfang nach einer Minute. Also ich glaube nicht, dass wir, ich glaube nicht, dass wir defensiv so anfällig sind. Also ich finde, natürlich heute war es ein, zwei Mal zu sehen, aber spielen sie natürlich auch brutal aus. Also wenn ich 1-1 sehe, die Flanke, der Kopfball, da hat alles gestimmt. Dann beim 2-1, beim 2-2, der Schnittstellenpass, dann perfekt in lange Ecke. Das dritte Tor ist abgefälscht. Also defensiv anfällig, jein, würde ich eher nicht unterschreiben.
Dann sagen wir, okay, jein.
Genau.
Wie ist generell jetzt so für dich so ein bisschen die Rolle? Also ich meine, derzeit ist ja das Mittelfeld ja schon, hast du da auch ganz schön Granaten vor dir. Also das ist für dich dann auch nicht einfach, ne?
Ja, natürlich. Es ist ein großer Name, auch gute Spieler vor einem. Das ist auch im ersten Jahr, finde ich, okay für mich. Also ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass ich nur auf der Bank sitze. Das sollte keiner tun, so deswegen sind wir alle Sportler. Aber manchmal muss man seine Rolle annehmen und natürlich kann ich von Woche zu Woche auch kotzen, so dass ich denke, das würde bei jedem so sein, der auf der Bank sitzt, sitze ich gerne auf der Bank, aber man muss sich mit der Rolle dann bestmöglich engagiert zeigen und dann versuchen, diese Rolle irgendwann zu drehen, dass man da rauskommt.
So ein Auftritt wie heute zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Ja, Florian, das sind klare Worte von ihm.
Ja, also er war ja sehr kritisch, ne? Es kotzt ihn halt an, ne? Dass er auf der Bank sitzt. Wird er wahrscheinlich aber erstmal noch ein bisschen mit leben müssen, vielleicht über weitere Einwechslungen sich zeigen müssen und dann gucken wir mal, ob er noch zündet.
Ja, ich denke auch, er braucht auch Zeit, um sich an Profifußball zu gewöhnen. Ich meine, wenn ihr euch die Karriere von Erik Weinhauer mal anguckt, also meiner Meinung nach, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er doch auch noch in der Oberliga erst gespielt und ist dann ja erst überhaupt in die Regionalliga gekommen mit zu Erfurt und Jena, ne?
Na, ich glaube, so ein bisschen Erik Weinhauer war ja immer so ein Spieler, der so ein bisschen so auch gerade bei den Fans so ein bisschen umstritten war, also gerade bei den Thüringer Fans. Also hat er nicht zuerst bei Erfurt gespielt und dann bei Jena? Also ja, so ein bisschen. Genau, also so ein bisschen. Also ich glaube, der ist ein bisschen gegen mich gewöhnt.
Und er war ja auch in den USA sogar, hat da ein bisschen Sportstipendium bekommen.
Ach,
Central, echt? Bei den Central Illinois Quadras im College-Zocker. Ja, ist dann aber während Corona wieder zurückgekommen. Wahrscheinlich, die Liga musste dann ja auch da pausieren. Ja, aber schon interessant, was es dann auch noch für Wege so in den Profifußball gibt. Jemand anders, der ja auch einen ganz spannenden Weg hat, ist Jonah Fabisch. Kennst du die Geschichte von Jonah Fabisch, Florian?
Meinst du, dass sein Vater auch Nationalspieler?
Also, ich glaube, sein Vater war Nationaltrainer, ne?
Nationaltrainer, genau. Aber den Weg kenne ich nur. Und dann ist er bei Magdeburg gewesen, ne?
Ja.
Der Jugend. Er hat ja auch 2-3 Jahre da gespielt. Also der hat ja auch schon einen etwas längeren Weg in den Profifußball. Und jetzt auch mit seinen Nationalmannschaftseinsätzen auch irgendwie so eine ja ganz besondere Nummer, weil das ist ja auch nochmal eine Belastung, wenn man dann da einmal rüberfliegt.
Ja, also sein Vater war Nationaltrainer auf jeden Fall von Kenia. Und seine Mutter kommt aus Simbabwe, deshalb spielt er ja auch für Simbabwe und er ist auch in Kenia geboren. Und seine Mutter ist auch mit einem bekannten HSV-Spieler zusammen, und zwar Bernd Wehmeier. Wenn ich das richtig sehe, ist es auch ein bekannter Spieler so aus den 80er Jahren. Kommt auch aus dem Sauerland bei dir da, die Gegend. Und der war ja auch sogar mal war ja sogar auch Vizepräsident vom HSV. Also spannende Fußballfamilie. Und sein Vater, also sein Stiefvater war auch Manager beim HSV sogar unter Uwe Seeler als Präsident. Also schon auch eine spannende Verquickung so mit dem HSV. Hören wir mal rein, was Jonah Fabisch zum Spiel zu sagen hatte.
Jonah Fabisch, heute ein turbulentes Heimspiel, ein 4-3-Sieg ist es am Ende. Ist auch dein erstes Profitor. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Vielen Dank. Ja, wir freuen uns natürlich über die 3 Punkte. Es war ein intensives Spiel, wo wir ja bis zur letzten Minute halt alles rausholen mussten. Und ja, wir haben das getan und durch einfach mutige Entscheidungen dann am Ende den Abschluss zu suchen, haben wir das Spiel gezogen. Und dann durch Einsatz und Glaube dann letztendlich den Sieg holen können zu Hause vor unseren Fans.
Nehmen wir es mal mit, du machst den Ausgleich, dann macht Erik Weinhauer in der letzten Sekunde quasi das 4-3-Siegtor. Das war eine Entladung, die wir lange nicht erlebt haben, oder?
Ja, also auf jeden Fall waren das die emotionalsten Schlussminuten, die ich jetzt als Aue-Spieler hatte. Ich glaube, das haben wir als Mannschaft kreiert und die Fans haben uns natürlich das ganze Spiel unterstützt und deshalb, ja, kam sowas zustande. Wir sind natürlich glücklich darüber. Trotzdem muss man halt wissen, dass es nur drei Punkte sind, die uns jetzt für den Moment auf jeden Fall weiterhelfen und der Mannschaft richtig gut tun. Aber es geht Woche für Woche weiter und ja, wir wollen daran anknüpfen, zumindest an den Punkten. Natürlich gibt es Sachen, die wir besser hätten machen können, aber es gibt auch Dinge, die wir gut machen können. Also ich glaube, diese Saison haben wir noch keinmal 4 Tore gemacht, das ist auf jeden Fall gut, aber 3 Gegentore ist natürlich jetzt auf Dauer, kann man das jetzt nicht immer stemmen, aber trotzdem sind wir erstmal zufrieden, dass wir uns am Ende durchsetzen konnten.
Jonas Fabisch, vielen Dank.
Danke auch.
Ja, 3 Gegentore sind zu viel, oder Tobias?
Ja, ich glaube, da muss man auch irgendwie ehrlich sein. Wir haben da jetzt auf einer Abwehrseite jetzt auch den Paul Seidel stehen, der halt erst 19 ist und der vielleicht auch der dritten Liga auch noch nicht gewachsen ist. Ich meine, ich habe das ja auch auf Magenta gesehen, irgendwie so ein bisschen, er war zu spät, er stand zu weit weg, er war zu langsam. Also ich meine, er ist eine Aushilfslösung und ich meine, das ist ein junger, 19-jähriger Mann. Also ich meine, auf den können wir jetzt auch nicht draufhauen. Also von dahingehend, klar, er hat jetzt irgendwie 2 Gegentore verschuldet. Ich glaube, ein Tor war noch irgendwie abgefälscht. Also von dahingehend, es ist halt im Moment ein bisschen ein Provisorium. Und ich glaube, dem ist es ja auch geschuldet.
Ich fand das 2:3 von Regensburg, von Bauer war es. Das hatte auch so ein bisschen diese Vibes, damals vom WM-Halbfinale Deutschland gegen Italien, weil der Schuss so ein bisschen auch perfekt natürlich auch kommt, ne? Der wird ja auch so ein bisschen angeschnitten. Ich weiß nicht, Florian, ob es noch vorm Auge hatte. Und da dachte ich in dem Moment so, ja, jetzt ist es irgendwie durch und wir verlieren hier heute.
Du meinst das Tor von was? Fabian Grosso, ne? Linksfuß. Ja. Dann auch was 2:0, glaube ich, für Italien.
Ja,
so ähnlich. Das stimmt, da hast du recht. Aber ich muss noch mal also auch an Tobi anschließen und sagen, ja gut, das also bei dem ersten Tor, das Gegentor, da sieht er natürlich schlecht aus, Paul Seidel, und er ist vielleicht nicht der Spieler, ja noch nicht, der hat noch nicht die Reife, aber irgendwie vor dem 2:2 finde ich auch, dass Ede Majecak auch echt passiv ist, die Mannschaft insgesamt da passiv ist, und natürlich, ich denke jetzt so gerade an aus dem Basketball-Kontext, was ich ja öfter mal gucke, naja, die suchen sich halt ihre Kombination von Spielern, wo man einen Vorteil sieht, und da ist natürlich unsere linke Abwehrseite im Moment echt angreifbar. Da will ich ja auch immer lang spielen oder versuchen häufig lang zu spielen. Matchups heißt dann, ne? Die suchen sich die entsprechenden Matchups, wo du einen Vorteil hast.
Fabisch wurde ja zur Halbzeit eingewechselt. Wie fandst du ihn insgesamt, Tobi?
Also ich fand ihn richtig, richtig stark. Also ich meine, man muss halt ehrlicherweise auch mal sagen, der hat ja auch, glaube ich, super, super viele Zweikämpfe gewonnen. Also ich meine, er hat ja auch irgendwie, hat ja auch super viele Zweikämpfe am Boden gewonnen. Er hat Luftkämpfe, musste er jetzt nicht bestreiten. Aber also ich finde, Jonas Fabisch, der hat das echt super, super gut gemacht.
Würdest du dich anschließen, Florian?
Ja, der hat das gut gemacht. Nochmal die Frage an euch, hat der wirklich rechts gespielt dann für Fallmann die ganze Zeit, so vom der taktischen Aufstellung oder das?
Das habe ich mich gerade auch gefragt. Und ich meine aber, dass die taktisch ein bisschen weniger mit Viererkette gespielt haben, oder, Tobias? Also, dass die alle ein bisschen weiter nach vorne gerückt sind.
War das nicht am Ende des Tages sogar eine Dreierkette?
Also, ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Na, also ich glaube so ein bisschen, also ich glaube, die haben dann einfach ihre Formation gewechselt.
Ja, es wurde auf jeden Fall nicht positionsgetreu gewechselt. Aber man könnte es ja auch taktisch spielen, indem halt Maede nach vorne und zurück rückt. Weißt du, da könnte man ja auch ein bisschen taktisch agiler spielen. Aber ich meine, ja, ich nehme es nochmal von der Brechstange auf. Am Ende ist es ja auch so ein bisschen alle mehr nach vorne.
Und ja, und das war ja auch klar, nicht mehr viel Taktik ab einem gewissen Moment. Also da, es ging ja dann nur noch hoch und runter, weil ja auch alle platt waren. Das war ja schon vor ein intensives Spiel, das muss man sagen. Und ich glaube, da war jetzt auch nicht mehr unbedingt so viel mit totaler taktischer Formation.
Ja, wir hatten ihn gerade schon angesprochen. Marcel Bär ist ja wieder zurück. Und er hat auch eine ganz, ganz wichtige Sache gemacht. Erinnert ihr euch noch? Er hat dem Weinhauer quasi den Weg freigeblockt.
Genau, das hat er getan.
Ja, und hatte auch vorher schon ein, zwei Läufe in die Tiefe wieder gehabt, direkt an der Kette, an der Linie, wo ich dachte, das ist halt dann nochmal der Unterschied von ihm zu den anderen Stürmern oder zu den anderen, die jetzt vorne in der Spitze gespielt haben.
Ja, ich glaube, alleine die Präsenz macht halt sehr, sehr viel aus, ob man da jetzt einen Marcel Berhalt stehen hat oder einen Max Schmidt, macht schon einen Unterschied.
Ja, also ich glaube ja schon, weil ja einfach auch gewisse Spieler natürlich auch einfach auch Gegenspieler einfach auch binden können. Und ich meine, da schafft er dann wieder auch Räume dann auch für andere Spieler.
Gut, was wird uns von diesem Spiel in Erinnerung bleiben?
Dass wir Kampfgeist haben.
Und für dich, Florian?
Dass Ricky Bornstein zwei Vorlagen gemacht hat.
Oh ja, das stimmt. Also ich meine, Ricky Bornstein, ich meine, das ist ein Kämpfer vom Herrn. Ich meine, der gute Mann, der hat ja auch Krebs überlebt. Also ich meine, der hat sich gesehen. Also und jetzt macht er direkt zwei Vorlagen. Das ist schon hammer stark.
Ja, wir haben ja Ricky Bornstein auch ähnlich wie Erik Weinau in den letzten Folgen, die wir sozusagen gemacht haben, auch schon so ein bisschen, ja, nicht angezählt. Wir haben ja schon gesagt, der hat eine Krebserkrankung gehabt. Regionalliga zur dritten Liga ist halt schon ein deutlicher Unterschied. Und der hat halt einfach zwei Vorlagen gemacht. Und auch bei dem, vor dem 3-3, da ist der richtig schön im Strafraum dahin gegangen zum Zweikampf, hat den ja an die Latte gemacht, ich weiß gar nicht, mit welchem Körper das war, Oberschenkel. Das war schon doch eine gewisse Präsenz im Strafraum. Und vielleicht kann man ja mal hoffen, dass er doch noch ein paar mehr Tore schießt.
Ja, absolut. Ich meine, super Typ. Und ja, vielleicht schafft das ja auch dauerhaft, sich auf in den Profifußball zu spielen. Na, mein Moment ist ja auf jeden Fall nochmal der Torjubel am Ende und diese Ansage, wo dann auch nochmal das Mikrofon versagt. Also das, der Voice Crack, das gehört ja auch irgendwie zu Mario Dörfler so dazu.
Ja, das hat man auch gehört bei Magenta.
Ja, also bei Magenta haben sie gesagt, sie müssten unbedingt die Lautsprecher leiser stellen, mir tut die Ohren weh.
Ja, und am Samstag geht's ja schon weiter gegen unseren Lieblingsgegner, den SC Verl. Florian, ich glaube, SC Verl und Aue, das wird keine Love Story mehr, oder?
Oh weh, da sprichst du was an. Ich sag dir nur, ich hatte am Samstag, nee, Sonntag war ja das Spiel, gegen Regensburg. Durcheinander. Auf jeden Fall. Saß da vorm Fernseher und dachte so, 10 Minuten vor Spielende, also in der 80. Okay, wir verlieren jetzt und dann dürfen wir nächste Woche nach Verl fahren. Da habe ich ja schon richtig viel Lust drauf. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Motivation natürlich, aber Verl, das wird echt eine knallharte Nummer. Die sind schon wieder diese Saison richtig gut. Sie sind spielerisch wirklich, ich glaube, mit Abstand die beste Mannschaft in der dritten Liga. Tatsächlich, und die machen einfach vieles richtig. Ich meine, haben Mitch Kniat ausgebildet, haben dann den Ende, der jetzt bei Preußen Münster ist, in der zweiten Liga, und jetzt Tobi Schrobel als neuen Trainer von Mönchengladbach 2. Also, da wird gut gearbeitet.
Ja, was denkst du, woran liegt das?
Ich glaube einfach, die können in Ruhe arbeiten. So, die haben hier in der Nähe eben einige größere Vereine. Also Arminia Bielefeld, SC Paderborn, Gütersloh in der Regionalliga, die ja diese Saison an der Tabellenspitze stehen. Die sind eher die bekannteren Vereine und dann geht es ja schon fast Richtung Ruhrgebiet. Und die können da ganz in Ruhe arbeiten. Ich glaube, dass da auch beim Training kaum irgendwie Presse oder Zuschauer da sind. Und die haben tatsächlich wirtschaftsstarke Regionen und auch Leute, die im Vorstand sind, die aus der Wirtschaft kommen und Unternehmen hochgezogen haben, die schon was vom Scouting verstehen.
Ich muss dich wegen dem Trainer korrigieren. Tobias Strobel war Trainer bei Augsburg 2.
Ah, okay.
Und nicht Gladbach 2. Gladbach 2 war Eugen Polanski der Trainer, der jetzt auch Cheftrainer ist. Tobias, wahrscheinlich der bekannteste Spieler vom SCFR ist?
Vermutlich Berkan Taz.
Das ist doch krass, dass die den auf Dauer halten können, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, der wird natürlich auch so eine gewisse finanzielle Kraft ja auch vorhanden sein.
Aber also für mich ist das trotzdem einer der besten Spieler der Liga. Also ich meine, er war ja auch schon mal eine Saison vorher bei Verl, ist dann ja sogar nochmal zurückgekommen. Da ist anderswo vielleicht nicht so ganz geklappt hat. Und das hattest du ja auch nochmal rausgesucht, Florian. Die haben auch insgesamt ein sehr, sehr junges Team.
Ja, die haben eigentlich nur Spieler zwischen 20 und 24. mit so ein paar Ausreißern, haben einige Laien von ja, Bundesliga-Vereinen, also Freiburg und von Köln. Ja, das ist eine spielstarke Truppe und ich habe schon ein bisschen Sorge vor Samstag. Da ist, glaube ich, auch einfach das Trauma aus dem vom Systemabsturz im Frühjahr noch vorhanden.
Damals hat auch ein Herr Otto getroffen.
Jari Otto oder Finn Otto?
Ich glaube Jari Otto, ich weiß es nicht mehr genau, aber das ist mir auf jeden Fall noch hängen geblieben, auch wegen der Namensgleichheit zu
Thomas Otto.
Aber Tobias, wahrscheinlich auch noch einige andere interessante Spieler im Kader bei denen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die haben natürlich einen Jonas Allweiner, der natürlich noch super interessant ist. Die haben einen Kwadi Momadi, der auch noch super interessant ist, oder einen Timur Gurey. Also von dahin geht. Also ich glaube, gegen die wird es richtig, richtig schwer werden.
Ja, denke ich auch. Was erwartest du, Florian?
Ja, ich hoffe, dass wir am Samstag gut ins Spiel kommen, dass wir früh oder lange hinten dicht halten, nicht leicht ins Fehler haben. Und dann habe ich so ein bisschen mit dem Hoffenheim-Auswärtsspiel so ein bisschen Hoffnung, dass wir vielleicht doch mal in Ferl punkten können. Das wäre doch auch mal wirklich schön.
Das wäre auf jeden Fall super. Und wir werden es uns ja auch zusammen ansehen. Ja, Tobias, dann geht's eine Woche später schon weiter in Leipzig wieder, und zwar gegen den ersten FC Lokomotive, die ja auch von der Tabellenspitze der vierten Liga grüßen und jetzt am Wochenende, ich glaube, 3-0 gegen BFC Dynamo gewonnen haben, durch Tore von Alexander Siebeck, Farid Abderrahmane und Stefan Maderer. Wahrscheinlich, Tobi, bei Lok das Erfolgsgeheimnis, das Trainerteam aus Jochen Seitz und dem Sportdirektor Toni Wachsmuth, oder?
Ja, auf jeden Fall, aber auf jeden Fall auch aufgrund auch ihrer enormen Kontinuität, also irgendwie so ein bisschen, also Lok ist ja dann so ein bisschen so der Verein, den ich ja in Leipzig, es fällt mir schwer zu sagen, noch am allerwenigsten leiden kann, was aus meiner Jugendzeit ja kommen kann. Ich glaube so ein bisschen, das ist so ein bisschen, die haben ein so richtig altes Stadion, also so ein bisschen alt, bröckelig und aber ich glaube trotzdem, dass die halt einfach auch richtig gute Spieler auch haben, also selbst für die Regionalliga. Ich meine, wenn man halt sich mal guckt, so diesen Stefan Maderer, diesen Jonan Acelan oder sowas, also das sind halt alles Spieler, die könnten halt potenziell auch in der dritten Liga spielen.
Ja, auf jeden Fall auch Abderrahmane würde ich nennen, der war ja auch bei Babelsberg lange. Da habe ich den oft gesehen, da war er auf jeden Fall einer der besten Spieler, einer der Führungsspieler, ist er damals dann auch mit Ahmed Shiva von Babelsberg zu Lok gegangen. Dann haben sie noch Tobi Dombrova, der war mal bei Babelsberg, Siebeck, Wilton und natürlich auch von uns. Luke Elsner ist ja auch dahin gewechselt, ich glaube letztes Jahr, vorletztes Jahr sowas. Ehemaliger Auer Jugendspieler auch. Und ja, also schon auch eine richtige Qualität, die da haben. Und ich denke, das wird auch ein sehr, sehr, sehr enges Spiel. Vielleicht ist es sogar 50-50. Was denkst du, Tobias? Was denkst du, Florian? Also ist es offen oder siehst du einen Vorteil auch für Lok?
Ich denke, es ist offen. Also ich glaube, die sind eingespielt, kampfstark. Wir sind so ein bisschen wankelmütig und wir sind halt auf der linken Seite jetzt noch immer dünn besetzt. Eher 50-50. Ich hoffe, dass wir aber die Revanche nehmen für diese Schmach da im Sachsen-Pokalfinale.
Ja, das ist natürlich absolut wichtig, auch um in DFB-Pokal zu kommen. Ich glaube, das Geld haben wir nötig oder beziehungsweise auch das Sportliche. Aber ja, ich finde es auch ein bisschen zweifelhaft, dass die ein Heimspiel jetzt haben. Also, dass man im Sachsen-Pokal eigentlich immer auswärts spielen muss. Schon auf Dauer echt auch ein Nachteil, gerade wenn man jetzt gegen die ambitionierten Regionalligisten ran muss.
Also insofern, die sind halt schon auch so ein bisschen so die Liga tiefer, also insofern ist das halt schon auch ein bisschen fair, aber boah, ich glaube schon, das wird eine richtig harte Nuss werden.
Ja, sind wir mal gespannt, freuen uns. Der Kartenvorverkauf ist ja dann jetzt auch gestartet, denke ich mal, wird auch ausverkauft sein auf Auer Seite. Und noch als allerletztes Thema, ich war bei der U19 hier in Berlin gegen die Hertha, Am Ende war es ein 6:1 für die Hertha. Aue hatte auch in der ersten Minute oder zweiten Minute ist Aue in Führung gegangen. Es war es war ganz lustig, weil gefühlt waren da natürlich auch keine Aue-Fans da. Und lustigerweise natürlich, weil jetzt auch am Wochenende jetzt hier Dynamo ja auch in Berlin gespielt hat, waren da 30 Dynamo-Fans. Also schon auch ein bisschen lustig. Und das Spiel wurde ja auch nochmal vorverlegt auf den Freitag, damit es halt nicht am Samstag parallel zu dem Spiel Dynamo, Hertha gegen Dynamo ist. Und ich konnte nach dem Spiel mit einem alten Bekannten sprechen, und zwar dem Cheftrainer Philipp Hauck. Hören wir mal rein, was Philipp zu sagen hat.
Ja, Philipp Hauck, am Ende ist es ein 6:1 bei der Hertha, nachdem man ja auch 1:0 in Führung gegangen ist. Wie fandest du das Spiel heute insgesamt?
Ja, verschiedene Phasen. Komm gut rein mit dem ersten Angriff, schönes Tor. Dann glaube ich schon in der ersten Halbzeit, dass Hertha dann spielbestimmter war, klarere Chancen hatte, wie ein grünen Torhüter. Dann, Viertelstunde, 20 Minuten, zweite Halbzeit sind wir klar besser, müssen mindestens ein Tor machen. Kriegen dann einen Doppelschlag, immer von einer Minute zwei Tore, was natürlich dann nicht so gut war. Dann versuchen wir nochmal, dann ist es auch so ein bisschen leichtsinnig. Stehen dann relativ offen, werden dann aber auch brutal bestraft mit guten Toren, guten Abschlüssen. Muss man dann auch sagen, dass am Ende, glaube ich, heute so die individuelle Qualität von denen und unsere nicht immer gute Zielstrebigkeit und dann noch zweite Halbzeit Chancenverwertung am Anfang dann so ein bisschen Ausschlag gegeben haben.
Wie ist denn generell das Zusammenspiel zwischen der U19 und der ersten Mannschaft? Habt ihr auch einige Spieler, die auch für die erste Mannschaft spielberechtigt sind?
Genau. Also das ist gut. Regelmäßig trainieren Jungs bei den Profis mit, kam ja auch zu Einsätzen bei Testspielen, Pokalspielen dann mit dabei. Also der Austausch ist gut. Da hat sich schon auch einiges getan. Ist natürlich trotzdem wichtig, dass die Jungs sich dann auch in solchen Spielen bei uns dann zeigen, und da müssen sie halt dann nur, schon noch vorangehen, die Jungs, die oben dabei sind, dass sie sich dort empfehlen. Aber wir sind froh, dass die Jungs die Möglichkeit haben, dass jetzt auch mit Paul Seidel, so ein Junge, der letztes Jahr bei uns auch in der A-Jugend war, jetzt zwei, wie ich finde, trotzdem vernünftige Spiele gemacht hat, sich dort hoffentlich weiter reinfuchst. Und das ist erstmal der richtige Weg. Und es zeigt auch, dass die Jungs trotzdem auch ein bisschen was auf dem Kasten haben. Und dann muss man gucken, wer es schafft.
Und generell in der Liga ist man im Mittelfeld. Ich glaube, der Abstand zu den großen Nachwuchsleistungszentren ist schon relativ groß, oder?
Ja, das ist in der Liga mit den Gruppen dann schon noch schwierig, da dann oben mit ranzukommen. Hat man schon gesehen, Union Berlin und auch Hertha, dass das schon nochmal eine andere Qualität ist. Gegen die Ostmannschaften, Chemnitz, Dynamo, Magdeburg, da sahen wir ordentlich aus. Ich glaube, das ist dann trotzdem unsere Kragenweite. Am Ende müssen wir uns trotzdem auch mit den Besten messen. Haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, dass wir da auch gute Ergebnisse und gute Leistungen bringen können. Aber am Ende, klar, ist das immer auf höchstem Niveau, sind das Wettkämpfe, aber das bringt die Jungs voran. Mittelfeldplatz sicherlich nicht zufriedenstellen, weil wir schon uns noch mal ein bisschen was anderes vorgestellt haben, auch punktemäßig dann insgesamt. Da müssen die Jungs dran wachsen und jede Woche lernen.
Philipp Hauck, vielen Dank.
Gerne.
Ja, einiges Spannendes dabei, Florian, ne?
Definitiv spannend einfach diese Situation, dass jetzt viel mehr Jugendspieler im Training der Profis sind regelmäßig und auch auf der Bank sitzen und vereinzelt dieses Jahr, diese Saison und letzte Saison schon Spielminuten bei den Profis gesammelt haben. Ich glaube, das ist schon eine gute Entwicklung.
Ich höre da auch raus, dass die Zusammenarbeit ja natürlich besser geworden ist, aber ja, so ein bisschen hatten wir es ja auch schon in der letzten Folge diskutiert. Tobias, vielleicht war die Qualität vom Nachwuchs ja auch in den letzten Jahren nicht gut genug, um dann auch die erste Mannschaft zu verstärken zu können.
Nee, natürlich leider nicht. Also ich glaube, so, dass die besten Spieler, die werden natürlich auch so von Dynamo Dresden, von RB Leipzig, von Union Berlin, die werden auch abgezogen. Ich meine, ich war ja auch selber jetzt so irgendwie so 10 Jahre Schulpsychologe. Also ich habe ja schon einige Spiele auch erlebt, die dann einfach auch von großen Vereinen, von den gerade genannten, einfach auch abgezogen worden sind. Also von dahingehend ist es so, es ist, glaube ich, schwierig für Aue, dann auch wirklich so die richtigen Top-Jugendspieler zu finden.
Ich finde es nochmal spannend, Florian, dass Philipp Hauck ja auch durchaus dann noch die Ambition hat, besser mitzuspielen in der Liga und oben anzugreifen.
Das ist wirklich ambitioniert. Wenn man so die Tabelle sich anguckt, ne, da ist ja zwischen Platz 4 und 5 ist der Cut. Vorne ist Union, Berlin, Cottbus, Hertha und Berliner AK. Und die haben, Berliner AK hat 21 Punkte und dann kommen Dresden und wir mit 10 Punkten. Da ist ja schon ein deutlicher Unterschied, ne?
Ja. Ich denke auch, das sind halt die Top 1A Nachwuchsleistungszentren und dann eher sowas wie wir, die natürlich auch jetzt damit spielen, aber wir haben ja auch einfach früher nicht in der Jugendbundesliga gespielt, sondern es war ja meistens dann auch nur die Regionalliga oder das eine, wo dann die U17 mal mit Philipp Haug in der Bundesliga waren, haben sie ja auch ständig ganz schön viel kassiert auch. Also es war ja dann auch durchaus schwer und für Aue scheint mir das eine sehr positive Entwicklung zu sein, dass man auch dauerhaft irgendwie so seine Gruppe hat und auch auf dem höchsten Niveau mitspielen kann.
Ja, das ist natürlich klar, irgendwie so ein bisschen so, ich meine, letztlich gesehen so die ganzen anderen Vereine, die ja gerade genannt worden sind, die können sich ja auch praktisch international scouten und wir scouten ja eigentlich bloß regional. Also ich meine, erzähl mal einen Spieler aus England oder aus Brasilien, irgendwie kommen jetzt mal nach Aue, also irgendwie so ein bisschen, das ist schon schwierig.
Ist manchmal noch die, oder wäre dann, wo könnte man den Spielern halt mehr Spielpraxis geben? Wenn sie eben nicht in die Drittligamannschaft kommen. Ne? Da sind wir dann wieder beim Thema zweite Mannschaft, ja oder nein?
Zweite Mannschaft, aber auch die Kosten. Und ich denke, wenn man sich Paderborn anguckt, die hatten es dann auch, haben sich dann ja auch hochgezogen. Es waren ja auch früher Oberliga und da hat es auch viel weniger gebracht als jetzt in der Regionalliga. Und wenn man dann in der Regionalliga antritt, dann ist man ja, macht man sich ja auch bei seinen ganzen Konkurrenten unbeliebt.
Ja.
Also so wie Magdeburg, die sich gerade ein Regionalliga-Team leisten. Also weiß ich nicht. Ist natürlich auch ein bisschen merkwürdig manchmal. Und ich weiß auch gar nicht, könnten wir in der Regionalliga spielen, aber es gibt doch auch diese Regel dann mit dem Dritte Liga und Regionalliga geht, glaube ich, nicht. Aber gut, dann wäre es ja auch.
Das ist halt diese Problematik, weil der Abstand zwischen dieser U19-Bundesliga bis zu den Profis in der dritten Liga halt schon echt groß ist. Und dann irgendwie vielleicht eher Laien zu Regionalligisten zielführend wären oder sind manchmal.
Ja. Gut, Jungs, dann würde ich sagen, wir haben noch ein ganz kleines Thema. Es ist ja die Mitgliederversammlung. Nächste Woche Freitag, wenn ihr Zeit habt, gebt gerne hin. Die Kandidaten für den Aufsichtsrat sind jetzt auch veröffentlicht worden. Einige treten wieder an. Es sind natürlich auch viele Geschäftsführer, Geschäftsstellenleiter von Sponsoren. Aber es gibt natürlich auch einen Kandidaten aus der Fanszene mit Federico Stano. Könnt ihr euch ja auch mal anschauen. Und interessant werden die Wahlen, denke ich, auf jeden Fall. Also wer Zeit hat, geht gerne hin. Und damit würde ich sagen, wir hören uns wieder in 2 Wochen. Jungs, habt ihr noch was zu sagen oder noch was zu ergänzen?
Nö, Glück auf.
Auf 2 erfolgreiche Spiele, Glück auf.
Ciao, bis dann.
Ciao.